Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
How are you? I am back. My name is Mr. Hamzy. Ha 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 ha. I am cleaning your computer. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ghouli, ghouli.
Sie können alle Dateien lesen, alle E-Mails, Sie können das Mikrofon und die Webkamera aktivieren und alles aufzeichnen.
Bei Cybersicherheit haben Bundesbehörden übergreifende Kompetenzen und koordinieren sich nicht halb so gut, wie es nötig wäre. Dieser Zustand ist nicht weiter hinnehmbar. Es geht einfach um zu viel.
Ein erfahrener Hacker könnte die Sicherheitslücke nutzen, um zu den Funktionen zu kommen, die die Drohnen kontrollieren. Die Hacker des Pentagon haben das im Laborversuch geschafft.
Ich war verblüfft über den Mangel an Sicherheit. Deshalb habe ich auch nicht nur eine, sondern mehrere Nachrichten auf verschiedenen Computern hinterlassen mit der Botschaft: Also schaut mal, das ist doch lächerlich.
Für Terroranschläge braucht man heute nicht Selbstmordattentäter mit Sprengstoffweste. Es reichen schon einige Tastenanschläge eines Computers.
How are you? I am back. I am cleaning your computer. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Mr. Hamzy, so hörte sich früher der Computerwurm an, der einfach mal eben die Festplatte gelöscht hat. Immerhin hat er Bescheid gesagt. Was heute passiert, passiert heimlich, still und leise. Dafür geht es nicht mehr nur um eine Festplatte. Siemens meldete dieser Tage einen groß angelegten Hackerangriff auf weltweit 15 Industrieanlagen, darunter 5 in Deutschland. Auch eine iranische Atomanlage war betroffen. Der Wurm zielte offenbar auf Siemens-Steuerungssysteme. Schaden sei keiner entstanden, vermeldete Siemens. Trotzdem ist die Welt alles andere als beruhigt. Drohen Angriffe auf Kraftwerke, Staudämme, Industrieanlagen? Computer- und Sicherheitsexperten arbeiten jetzt unter Hochdruck an der Analyse des Computervirus und sind sich einig, Stuxnet, wie der Wurm getauft wurde, ist der komplexeste Software-Schädling, der bisher aufgetreten ist. Und ein Hobby-Hacker kann nicht dahinter stecken. Wer dann? Sind wir jetzt in den viel gefürchteten Cyberware eingetreten oder hatte ein Geheimdienst einen Probelauf durchgeführt? Finden Krieg und Spionage schon längst im virtuellen Raum statt? Schauen wir zuerst auf den konkreten Fall im Iran. Frank Rieger, Sprecher des Chaos Computer Clubs, hat bei der Analyse des Computervirus Stuxnet festgestellt, diese Ballung und Qualität von Angriffsmethoden in einer einzigen Schadsoftware hat es noch nie gegeben. Und er spricht von einem digitalen Erstschlag. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen und ihn gefragt, warum vermuten Sie, dass es sich um eine gezielte, gefährliche Attacke auf die iranische Atomanlage handelt?
Das Neue daran ist die Professionalität des Angriffswerkzeugs. Also dieser Computerwurm ist in einer Art und Weise gebaut, die bisher so noch nicht gesehen wurde. Also wir haben da eine Menge Komponenten drin, die bisher nicht gesehen wurden als Angriffswerkzeug. Und die Qualität dieses Werkzeugs ist in jedem Fall weit über dem, was man bisher so gesehen hat von normalen Online-Kriminellen.
Was sind das für Komponenten?
Also wir haben eine äußere Hülle, die dazu dient, die eigentlichen Wirkkomponenten, also die Schadenskomponenten, ans Ziel zu bringen. Und in denen sind 4 sogenannte Zero Days verbaut, das heißt also Fehler in Computerprogrammen bzw. in Betriebssystemen, die bisher noch niemand kannte, also für die es auch noch keine Abwehr gibt, weil sie bisher noch niemand gesehen hat. Und mit diesen 4 Zero Days wird dann das eigentliche Schadprogramm, was in die Industrieanlagen angreift, ans Ziel gebracht.
Und diese Zero Days, das sind so Schwachstellen einfach, Lücken im Sicherheitssystem.
Genau, also es sind halt Lücken in Betriebssystemen in diesem Fall, die halt dazu dienen, ein eigenes Programm in dem Betriebssystem so installieren, dass der Computer davon nichts mitbekommt und der Benutzer schon gar nichts davon mitbekommt und es trotzdem ausgeführt wird.
Das heißt, man könnte jetzt nicht einfach so sagen, naja, wenn das eben auf irgendeiner Industrieanlage installiert ist, dann fällt halt mal was aus und es geht eine Stunde später wieder?
Also die Industrieanlage, die angegriffen wird, ist sehr spezifisch. Also es wird halt nicht irgendeine Industrieanlage sein, sondern der Autor wusste sehr genau, welche Industrieanlage es ist. Und die Art und Weise der Manipulation dieser Industriesteuerung weist darauf hin, dass er versucht, da massiven Schaden zu erzeugen. Also wenn Sie sich überlegen, solche Industrieanlagen sehen halt in der Regel so aus, da werden Prozesse, zum Beispiel halt irgendwie in solchen Anreichungszentrifugen oder ähnlichem, werden Prozesse, die halt mit sehr hohen Drücken, Temperaturen, mit extrem korrosiven Säuren, mit schnell drehenden Zentrifugen und so weiter passieren, von solchen Computern gesteuert. Und die werden halt von diesen Industriesteuerungscomputern im Rahmen halbwegs sicherer Parameter gehalten. Und wenn man davon abweicht, können da massive Unfälle passieren.
Weiß man denn, wer dahinter steckt? Also solche Schwachstellen werden ja häufiger ausspioniert. Das an sich ist nichts Neues. Aber was ist das Besondere bei Stuxnet?
Das Besondere ist die Art und Weise, die Sorgfalt, mit der genau diese Industriesteuer-Computersabotage-Software ans Ziel gebracht werden sollte. Normalerweise haben Sie halt, wenn Sie so einen Trojaner haben zum Beispiel, mit dem halt Kontodaten ausspioniert werden, der wird halt nur so lange entwickelt, bis er halbwegs gut funktioniert und irgendwie auf den meisten Computern halt nicht crasht oder dazu führt, dass der Benutzer es bemerkt. Bei Stuxnet ist es so, dass der größere Teil der Software eben aus solchen Checks besteht, zu gucken, dass wirklich nichts schief geht, dass wirklich nur Computer infiziert werden, die infiziert werden sollen, dass der Nutzer nichts mitbekommt. Das ist sozusagen eine richtige Qualitätssoftware, die halt, wenn man sie mit normaler kommerzieller Software vergleicht, tatsächlich qualitativ sogar darüber liegt.
Das heißt also, es muss ein richtiger Profi gewesen sein, wobei ich denke, auch viele von den kleineren, in Anführungsstrichen, Hackern auch richtige Profis sehr häufig sind. Was vermuten Sie, wer könnte dahinter stecken?
Also der Aufwand, den man braucht, um sowas zu bauen, ist ein Team, was über diverse Jahre trainiert hat. So, also es geht halt nicht mit irgendwie mal einem Talent, was man zufällig auf der Straße findet, sondern da braucht man halt schon mehrere Leute für, die sich in den entsprechenden Bereichen auskennen. Wir reden hier über einen Aufwand von mehreren Millionen Dollar, der in dieses Ding geflossen ist, inklusive dem Training des Teams. Insofern kommen da eigentlich nur Staaten in Frage oder möglicherweise sehr große Konzerne, aber da ist nicht bekannt, dass sich irgendjemand von denen so ein Team hält.
Stuxnet ist ja nicht erst gestern aufgetaucht. Dieses Computervirus, Herr Rieger, war schon vorher unterwegs. Wusste man denn nicht von der Gefahr?
Naja, da das Ding in sich mehrfach verschlüsselt ist, also es enthält sozusagen wie Matroschkas mehrere ineinander gestapelte Komponenten, die sich immer erst, wenn sie ein System weiter vorgedrungen sind, entschlüsseln, war es halt schwierig überhaupt zu sehen, was im Innersten von diesem Ding passiert. Und die Analyse läuft jetzt seit Juli. Und erst jetzt wird eigentlich so einigermaßen klar, was da eigentlich alles drin ist und worauf das Ding zielt. Unterwegs war das Ding seit ja vermutlich länger als einem Jahr. Also es gibt Hinweise im Code darauf, dass es Anfang 2009 schon aufhören sollte, sich weiter zu verbreiten. Das heißt also, zu diesem Zeitpunkt hat es vermutlich schon sein Ziel erreicht gehabt. Und es gibt andere Hinweise darauf, dass sich die Funktion Mitte 2009 auf den infizierten Systemen geändert hat. Also dass sozusagen selber die nächste Stufe der Schadenswirkung anschaltet. Und dementsprechend können wir davon ausgehen, dass es halt schon sehr lange unterwegs war, ohne dass irgendjemand es mitbekommen hat.
Also ganz offensichtlich, Herr Rieger, handelt es sich um eine wirklich neuartige Form von Virus. Warum denken Sie auch noch weitergehend, es handelt sich vielleicht sogar um eine neue Art von Kriegsführung?
Na, es gibt halt Hinweise darauf, wenn man sich anguckt, die Zeiten, die man aus der Analyse extrahieren kann, weisen darauf hin, dass Mitte 2009 irgendwas passieren sollte. Und wenn wir uns angucken, was da so passiert ist, dann sehen wir halt, zum einen gibt es von WikiLeaks einen Hinweis darauf, dass im Mai 2009 der Chef der iranischen Atomenergiebehörde zurückgetreten ist, wegen eines schweren Unfalls, vermutlich in der Anreicherungsanlage in Natanz. Es wird da nie einen letztgültigen Nachweis geben. Also steht nicht dran, dieser Wurm ist irgendwie gebaut worden, um Natanz anzugreifen. Sondern es ist auch nicht so, dass die Software selber, wenn man sie analysiert, dass man daraus direkt ersehen kann, für welche Art Industrieanlage sie gedacht ist.
Siemens hat ja aber gemeldet, dass 15 Anlagen betroffen sind von Stuxnet. Wenn man das jetzt sich mal vorstellt, in perspektivisch, was könnte dieser Wurm noch für Auswirkungen haben, auf welche Art von Industrieanlagen?
Also die Schadkomponente des Wurms läuft tatsächlich wirklich nur auf dieser einen Anlage, für die er gebaut wurde. Dass andere Anlagen infiziert wurden, heißt nicht, dass darauf die Schadenskomponente läuft.
Aber man könnte nach diesem Muster noch andere Würmer bauen.
Das könnte man in jedem Falle tun. Dann sind wir halt bei der üblichen Verwundbarkeit der Industriegesellschaft. Ist halt so, dass für einen Terroristen zum Beispiel ist es ziemlich unattraktiv, sowas zu tun, weil es halt erstmal primär nur nach einem Unfall aussieht und natürlich der Betreiber der Anlage, wenn dann da irgendwas passiert, auch sagen würde, ja, war ein Unfall, war kein Anschlag. Und der Aufwand, sowas zu tun, ist eben extrem hoch. Für Nationalstaaten hingegen, die möglicherweise anderen Staaten ja ans Leder wollen, ist es sicherlich eine durchaus attraktive Art und Weise des Vorgehens.
Das hört sich jetzt alles, Herr Rieger, so ein bisschen auch nach Verschwörungstheorie an. Sie haben selber gesagt an verschiedenen Stellen unseres Gesprächs, man kann da nur Theorien entwickeln, man kann nur spekulieren. So bis zum Letzten wird man es faktisch nicht unbedingt herausbekommen. Jetzt sind Sie selbst nicht nur Sprecher des Chaos Computer Clubs, sondern auch technischer Geschäftsführer einer Firma für Kommunikationssicherheit. Es klingt besorgniserregend, was Sie gesagt haben, aber man könnte Ihnen ja kritisch auch unterstellen, Sie haben da ein eigenes Interesse daran, das zu dramatisieren.
Ja gut, also ich habe da kein eigenes Interesse daran. Meine Firma stellt Verschlüsselungsprodukte her, die also mit diesem Feld überhaupt nichts zu tun haben. Also weder Antivirus noch irgendwie Industrieanlagen. Also wir sind da überhaupt nicht tätig. Die Dramatisierung, die man da reinbringen kann, die haben wir eben extra versucht rauszulassen. Sondern wir wollen einfach nur darauf hinweisen, dass es da ein Risiko gibt. Spezifisch auch vor dem Hintergrund dessen, dass jetzt in Deutschland halt die Betriebszeit für Atomanlagen verlängert werden soll und die Betreiber für solche Atomanlagen bisher nicht erklären konnten, warum so ein Angriff in Deutschland nicht möglich sein sollte. Insofern, worum es da geht, ist halt darauf hinzuweisen, dass es da eine neue Dimension von Angriffswerkzeugen da draußen gibt, dass sie eingesetzt werden und dass wir uns schon darüber Gedanken machen müssen, welche Art von Anlagen mit welchem Risikopotenzial wir betreiben und wie denn tatsächlich auch die Öffentlichkeit darüber informiert wird, wie da die Sicherheitsvorkehrungen aussehen.
Frank Rieger, ganz herzlichen Dank über die Bedrohung, die möglicherweise von dem neuen Computervirus Stuxnet ausgeht.
Gleich beim Eingang zum Garten stand ein Rosenbäumchen. Es trug herrliche weiße Rosen. Nur waren drei Gärtner eifrig damit beschäftigt, sie alle rot anzupinseln. Alice fand das sehr seltsam und ging näher hin, um sich das anzusehen. Da hörte sie, wie einer der Gärtner rief: »Pass doch auf, Fünf! Du spritzt mich ja voll Farbe!« »Kann nichts dafür«, erwiderte Fünf muffig. »Der Sieben hat mich geschubst.«
»Bitte, würden Sie mir sagen, warum Sie die Rosen anmalen?«, fragte Alice schüchtern.
Fünf und Sieben sagten nichts, sie schauten bloß Zwei an, und der stotterte schließlich:
Die Sache, Fräuleinchen, ist nämlich die. Es hätten rote Rosen sein sollen, aber aus Versehen haben wir einen weißen Stock gepflanzt. Und wenn die Königin das merkt, macht sie uns alle einen Kopf kürzer, wenn Sie verstehen, was ich meine. Nämlich?
In dem Augenblick rief Fünf, der die ganze Zeit ängstlich Ausschau gehalten hatte: »Die Königin! Die Königin!«
So kann's gehen, wenn man sich mit Dingen einlässt, die man nicht beherrschen kann. Alice hat es mit dem Zaubertrank zwar ins Wunderland geschafft, dort erwartet sie allerdings nicht nur Faszinierendes, auch Gefahr droht. Das hören wir in der Fortsetzung, die noch folgt. Trojaner und Achillesfersen, der Weltkrieg im Internet, der Tag in HR2 Kultur. Das, was wir bis jetzt gehört haben, klingt alarmierend. Kann diese neueste Virusattacke uns allen gefährlich werden? Vor dem Cyberwar, dem Krieg, der nur in der virtuellen Welt stattfindet, wird schon lange gewarnt. Wie viel an diesen Befürchtungen dran ist, das klären wir gleich. Gehen wir erst einmal 70 Jahre in die Vergangenheit. 1939, mitten im Zweiten Weltkrieg, da arbeiteten Menschen daran, in die feindlichen Kommunikationssysteme einzudringen und sie zu entschlüsseln. Bletchley Park hieß ein Landsitz in der englischen Stadt Bletchley. Dort war der Sitz der militärischen Dienststelle, in der im Zweiten Weltkrieg fieberhaft an der Entzifferung des deutschen Nachrichtenverkehrs gearbeitet wurde.
Es ist der 1. September 1939. Die deutsche Wehrmacht überfällt Polen. Modernste Technik bestimmt von nun an eine Kriegsführung, wie es sie bislang nicht gab. Der Äther ist erfüllt von Morsezeichen. Streng geheime Befehle und Informationen über den Vormarsch deutscher Truppen werden von den Funkern hin und her gejagt. Der vermeintliche Nachteil der Kurzwellenkommunikation: der Feind hört mit. Beispielsweise in Bletchley Park, dem Abhörzentrum der Briten nördlich von London. Dort saß neben Hunderten von Horchfunkerinnen und Horchfunkern unter anderem Joanne Nichols Tag und Nacht am Kurzwellenempfänger.
We'd really have cramp in our fingers sometimes.
Man schrieb sich auf die Finger wund. Manchmal, wenn an den Kriegsfronten viel los war, waren die Frequenzen komplett erfüllt von Morsezeichen. Überall.
Zwar schrieb man im streng geheimen Bletchley Park schon seit 1938 alles mit, was deutsche Stellen über den Äther jagten, doch saßen die Abhörspezialisten zumeist völlig ratlos über dem mitgeschriebenen Buchstabensalat. Fast der gesamte deutsche Funkverkehr war verschlüsselt mit einer Maschine, die bereits kurz nach Ende des Ersten Weltkrieges erfunden worden war. Die Enigma, griechisch für Rätsel.
Die Gesamtzahl der Kombinationen, mit der die Enigma einen entsprechenden Spruch verschlüsseln konnte, betrug 150 Millionen, Millionen, Millionen. Die Chancen auf einen Lotteriegewinn stehen 15 Millionen zu 1. Das heißt, die Chancen, den Enigma-Code zu brechen, sind 1 Million, Million mal geringer, als in der Lotterie zu gewinnen. Eine enorme Komplexität. Und darum glaubten die Deutschen, die Enigma sei absolut sicher.
Tony Sale, ehemaliger Agent des britischen MI5, beschreibt die Probleme, vor denen die klügsten Codeknacker des britischen Empire im streng geheimen Bletchley Park saßen. Bis Anfang 1941 war es den Spezialisten nur in ganz seltenen Fällen gelungen, die geheimen Funksprüche der deutschen Wehrmacht zu knacken, bis der Zufall zu Hilfe kam. Im Laufe des Zweiten Kriegsjahres gelang es der britischen Marine, einige Enigmas beim Aufbringen deutscher Schiffe zu erbeuten. Unter der Leitung des genialen Mathematikers Alan Turing wurde die Kommunikation nahezu aller deutschen Stellen plötzlich zu einem offenen Buch. Zumal vertrauensselige Bordfunker, vor allem auf deutschen U-Booten, beim Übertragen von Wetterberichten mitunter munter zwischen Klartext und Code wechselten, was den britischen Lauschern die Arbeit ganz erheblich leichter machte. Und zusätzlich wurde mit dem gigantischen Röhrencomputer Colossus eine Rechenmaschine zur Verfügung gestellt, die die zahllosen Kombinationsmöglichkeiten der Enigma in Windeseile analysierte. Bletchley Park blieb und war so geheim, dass erst Mitte der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts öffentlich wurde, welchen wesentlichen Beitrag zur Verkürzung des grauenvollen Krieges die Dechiffrierspezialisten geleistet hatten. Die sprachen nämlich nie darüber und hielten sich jahrzehntelang an das Schweigegebot, das man ihnen 1939 auferlegt hatte.
Udo Langenohl über die Entschlüsselung von Codes Old Fashioned im Zweiten Weltkrieg. Heute passiert das mit Computerprogrammen. Nicht nur entschlüsseln sollte die beunruhigende Schadsoftware Stuxnet. Sie ist Anlass für unsere Sendung, ein internationaler Angriff auf Steuerungssysteme. HR2, der Tag. Dr. Michael Broska vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Guten Tag.
Guten Tag.
Kann man denn sagen, die Kriegsführung heute hat mit diesen Praktiken von vor 70 Jahren nichts mehr zu tun?
Nein, im Gegenteil, die sind heutzutage noch wichtiger. Der Funkverkehr, auch das, was über Kabel geschickt wird, wird abgehört mit allem, was einem zur Verfügung steht, also Satelliten mit auch anderen Methoden. Und es ist zusätzlich auch noch wichtig geworden, auch zu wissen, wie denn zum Beispiel Bilder übertragen werden, wie denn auch Steuerung von Systemen übertragen wird. Also insofern spielt das Aushorchen und das Ausspähen des Gegners mit elektronischen Mitteln heutzutage eine noch größere Rolle als in der Vergangenheit.
Jetzt wird ja immer mal wieder vor dem Cyberwar gewarnt oder vom Cyberkrieg gesprochen. Würden Sie denn so weit gehen, dass Sie sagen, ja, die Nationen agieren nicht nur im Netz, um eben verschiedene Informationen zu bekommen, sondern der Krieg findet wirklich auch schon im Internet statt?
Nein, also das kann man, glaube ich, nicht so sagen. Es hat natürlich einige Fälle gegeben, wo mancher das unterstellt hat, wo Webseiten gesperrt worden sind, wo auch die Internetkommunikation in einem ganzen Land, wie etwa in Estland, lahmgelegt worden ist. Aber man weiß bis heute nicht, ob das jetzt nicht doch irgendwelche Privatleute waren, irgendwelche Menschen, die also mit Staaten nichts zu tun hatten, die auch keine kriegerische Absicht hatten, sondern eher einen anderen ärgern wollten. Also insofern, Kriegführung gibt es nicht, aber es gibt durchaus Planung in diese Richtung. Also man muss ganz klar sehen, dass natürlich dadurch, dass elektronische Kommunikation so eine große Rolle spielt, die Staaten versuchen, diese Kommunikation zu schützen, möglicherweise auch, indem man die Störquellen präemptiv ausschaltet. Das heißt, Staaten wie die Vereinigten Staaten, aber auch Korea, England versuchen, Dinge zu entwickeln, mit denen man gegnerische Kommunikationsmittel auch stören kann, auch zerstören kann. Also insofern, Vorbereitungen gibt es, die allerdings immer unter dem Stichwort Abwehr laufen. Aber tatsächlich, dass jetzt ein Staat offen sich dazu bekennt, das einsetzen zu wollen, das ist, glaube ich, noch nicht der Fall.
Aber es gibt auf jeden Fall, sagen wir, die Stimmung ist nicht so, man kann sich zurücklehnen und das kommt sowieso nicht. Die US-Regierung hat Cyberkrieger und die Bundeswehr hat eine Cyberwar-Einheit. Also man beschäftigt sich damit. Aber wie aktuell ist das denn in den Kriegen, die es im Moment gibt? Also welche Rolle spielt da das Internet? Zum Beispiel nehmen wir mal Afghanistan.
Ja, das ist in der Tat natürlich etwas, was diejenigen, die vor Cyberwar waren, immer wieder erklären müssen, dass eigentlich der Trend der Kriegführung in den letzten Jahren nicht in diese Richtung moderne, elektronische Kriegführung ging, sondern eher ja in Richtung asymmetrische Kriegführung, wo die Gegner mit einfachsten Mitteln kämpfen. Natürlich auch moderne Kommunikationsmittel benutzen, natürlich auch im Internet ihre Botschaften versucht haben zu verbreiten, natürlich auch Satellitentelefone benutzen, aber das sind doch relativ simple Mittel, die da eingesetzt werden, die man auch relativ simpel wiederum ausschalten kann, und das wissen zum Beispiel die Taliban auch ganz genau. Insofern benutzen sie etwa die Satellitentelefone jetzt nicht so entscheidend, dass wenn man weiß, wo ein Satellitentelefon ist, dass dann die Taliban in ihrer Kriegführung wirklich massiv behindert. Also diese Art von Gegner, die in den letzten Jahren vor allem den Kriege geführt haben, sind auch, weil sie so unterlegen sind, davon abgekommen und sind gar nicht erst in die Lage gekommen, jetzt wirklich modernste elektronische Mittel zu benutzen.
Jetzt haben wir ja vorhin gehört zum Stichwort Stuxnet, dass Frank Rieger vermutet hat vom Chaos Computer Club, dass Nationalstaaten hinter dieser Virenattacke auf die iranische Atomanlage und auch auf andere Steuerungssysteme stecken könnten. Jetzt sagen Sie, naja, so weit sind wir noch nicht, Cyberwar haben wir nicht, aber sagen wir mal sowas wie Kraftwerke, Verkehrsleitsysteme, Infrastruktur, Kommunikationsstrukturen, das sind doch auch in konventionellen Kriegen durchaus attraktive Ziele. Da fängt es doch eigentlich an. Also ist es doch nicht ganz von der Hand zu weisen, dass das dann auch eben für solche Cyberattacken die besten Ziele sind?
Ja, es ist in der Tat nicht von der Hand zu weisen, und es mag auch sein, dass es da inzwischen schon Planungen gibt, vielleicht auch Fälle, also das halte ich das für noch nicht gesichert, was da berichtet worden ist, aber es ist ja in der Vergangenheit eher mit simpleren Mitteln versucht worden, Infrastruktur, auch elektronische Infrastruktur auszuschalten. Denken Sie etwa an die beiden Irakkriege, wo die Amerikaner die Stromversorgung bombardiert haben, und wenn man keinen Strom mehr hat, dann kann man auch diese ganzen elektronischen Geräte nicht mehr betreiben, auch keine elektronische Steuerung, oder es wird schwieriger, man muss dann über Notstromaggregate gehen. Das heißt, man kann auch zum Beispiel durch Sabotage, indem man Saboteure in ein Land schleust, natürlich elektronische Anlagen zerstören. Man kann auch das ist was relativ häufig diskutiert wird, natürlich auch einem Staat wie etwa dem Iran elektronische Geräte verkaufen, die von vornherein solche offenen Türen haben, sodass man mit relativ einfachen Mitteln auch dann diese aus dem eigenen Land gelieferte Elektronik beeinflussen kann. Also die Cyber-Warfare-Spezialisten sind teilweise sehr fantasievoll und denken sich viele Dinge aus, aber es passt eigentlich nicht so richtig alles zusammen mit dem, was wir über die augenblickliche Kriegführung wissen, auch was wir über das Verhältnis der Staaten untereinander wissen. Wie gesagt, mit Ausnahmen. Also wenn die Israelis jetzt wirklich das iranische Nuklearprogramm mit elektronischen Mitteln aus Israel heraus stören können, dann werden sie das sicherlich auch machen. Aber viele andere Ideen, etwa dass die Chinesen im großen Maßstab Cyberkrieg gegen die USA führen, halte ich angesichts der gegenwärtigen politischen Verhältnisse doch für ziemlich entfernt von der Realität.
Aber es wird Teile der Kriegsführung immer geben, die auch digital stattfinden, wie eben Informationsbeschaffung oder Codes auszuspionieren, entschlüsseln oder Informationen auch aus Industrieanlagen herauszuholen. Also sowas wie Spionage, die sieht vielleicht ein bisschen anders aus. Den Mensch braucht man schon noch dazu, aber der hat was anderes zu tun als vorher, oder?
Auf jeden Fall. Und wir sehen es ja in unserem eigenen Leben. Die Elektronik und Kommunikation und Internet wird immer wichtiger. Das gilt auch fürs Militär. Und insofern auch die Versuche da natürlich, sich einzuschalten, zu wissen, was die anderen haben, was die anderen können, zu sehen, was da kommuniziert wird, möglicherweise es auch zu stören. Das spielt eine immer größere Rolle. Das ist eindeutig so. Nur ich denke, man darf auch nicht jetzt dem aufsitzen, was auch zum Teil natürlich interessierte Kreise, die auch dann natürlich wiederum bestimmte Technologien verkaufen wollen, die bestimmte Vorhaben im Bereich der Forschung herantreiben wollen, was die propagieren. Es gibt so viele Gefahren, die wir auf uns zukommen sehen, Klimawandel, Rohstoffversorgung und so weiter. Und Cyberwarfare ist eine von denen, die muss man ernst nehmen. Man darf sie aber auch nicht überhöhen.
Und wie kann man denn sie ernst nehmen und ihr zum Beispiel politisch begegnen? Brauchen wir sowas wie einen Cyberspace-Nicht-Angriffspakt?
Ja, es wäre sicherlich wichtig, das, was momentan ja alle großen Staaten sagen, nämlich, dass sie das eigentlich nur defensiv betreiben, dass sie, wenn sie sich um Cyberwarfare kümmern, die Gefahren sehen und das eigentlich gerne diese Gefahren reduzieren wollen, das auch wirklich in eine Vertrauensbildung zu münzen, sodass man möglicherweise über ein Abkommen, dass man bestimmte Typen von Viren und Trojanern nicht entwickelt, ist natürlich schwer zu überprüfen, ist klar, aber immerhin, dass man durch sein solches Abkommen etwas mehr Vertrauen auch schafft, dass das vielleicht doch abgewendet kann, dass werden kann, dass es zu solchen Cyberwarfare-Attacken kommt. Denn klar, die Fähigkeiten dazu, die werden wachsen. Aber zu der Bedrohung gehört ja auch immer die Absicht. Und wenn es klarer wird, dass eigentlich Staaten nicht die Absicht haben, mögliche Fähigkeiten auszunutzen, dann ist es doch ein großer Fortschritt. Und das kann man auch durch Verträge möglicherweise dokumentieren.
Der Cyberkrieg ist noch nicht da, aber man sollte doch auch das Ganze beobachten, sagt Dr. Michael Broska vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität in Hamburg. Vielen Dank. Trojaner und Achillesfersen, der Weltkrieg im Internet, HR2 Kultur der Tag. Wo eine Attacke ist, ist der Schreck und dann irgendwann auch ein Schutzprogramm. Aber dafür muss man erst einmal wissen, wie der Virus aussieht und am besten auch noch, woher er kam. Wer steckt hinter dem Computervirus Stuxnet? Diese Frage wird wohl nicht zu beantworten sein, denn weil man den Verursacher bei so einem Virus eigentlich herausfinden kann, hat der schnellstens die Attacke wieder abgebrochen. Man kann es eigentlich kaum glauben, dass man den Autor nie entdecken kann, denn mittlerweile sind doch die Armeen und Geheimdienste und auch Nachrichtendienste auf diesem Feld sehr aktiv, haben ihre Lauscher weit in alle Richtungen aufgestellt. Gunnar Schulz-Burkel über die Arbeit des amerikanischen Nachrichtendienstes NSA, der National Security Agency.
Der Klotz mit den dunkel getönten Scheiben eine halbe Autostunde nördlich von Washington überragt alle Gebäude der Umgebung. Die Parkplätze drumherum wirken wie eine Wagenburg. Man könnte die Anlage mit der Zentrale eines Ölkonzerns verwechseln oder einer Uni. Die NSA, die National Security Agency in Fort Meade, ist der größte und geheimste aller amerikanischen Nachrichtendienste. Seit der Gründung 1952 arbeitet die NSA nicht mit Agenten wie die CIA, sondern ausschließlich mit hochmoderner Elektronik. Geschätzte 70.000 Mitarbeiter werden beschäftigt, die genaue Zahl ist geheim. Mit einer Kette von teuren Satelliten rund um den Erdball, Stückpreis mehr als $1 Milliarde, und Horchposten in befreundeten Ländern Europas, Asiens, Afrikas und Lateinamerikas ist man in der Lage, Zehntausende von Funksprüchen, Telefonaten, E-Mails, verschlüsselten Daten und Handygesprächen gleichzeitig zu belauschen. Man knackt Codes von Ministerien und Unternehmen auf der ganzen Welt und deshalb heißt die NSA auch der Rätselpalast. Die NSA ist buchstäblich ein riesiger Nachrichtenstaubsauger, der alles schluckt, was es an Informationen gibt. Abgehört werden alle, Freund und Feind und sogar die eigenen Bürger. Datenschutz existiert für die Superspione nicht. Warum auch? Sie sind geheim und müssen sich nur gegenüber dem Präsidenten und einem Ausschuss des Kongresses verantworten. Satelliten der sogenannten Trumpet-Generation laufen auf einer extrem flachelliptischen Umlaufbahn. Wenn sie sich aus der weitesten auf die kürzeste Entfernung einschwenken, können sie unter anderem den Funkverkehr von Schiffen, Flugzeugen und Fahrzeugen aufnehmen. Im Hauptquartier der NSA stehen die schnellsten und teuersten Computer, die man bauen lassen kann. Sie springen auf bestimmte Codewörter an. Wenn zum Beispiel jemand in Frankfurt oder Stockholm in einem Telefongespräch die Namen Bin Laden, Terror oder das Wort Drogen fallen lässt, sind das Stichwörter, auf die die Computer reagieren und die Gespräche sofort aufzeichnen. Da pro Tag Millionen Daten ankommen, kann es manchmal Tage, wenn nicht gar Wochen dauern, bis sie ausgewertet werden. Unser Geschäft ist nicht einfacher geworden, erklären die Superspione, denn viele Diktatoren und Terroristen wie Bin Laden haben bessere und ausgefeilte Kommunikationsmethoden als zum Beispiel die frühere Sowjetunion. Man muss die eigenen Abhörmethoden ständig verfeinern und deshalb haben die fliegenden Radarscanner auch noch Kameras mit Wechselobjektiven an Bord. Das Standard-Weitwinkelobjektiv liefert das sogenannte Big Picture, eine ganze Stadt zum Beispiel. Trumpets können bei jedem Wetter und zu jeder Tageszeit Objekte wie Panzer oder Raketen aufspüren, sogar dann, wenn sie in einem Wald versteckt sind. Zu einer anderen Spähflotte gehören Satelliten mit dem Codenamen Schlüsselloch. Sie haben bis zu 7 Tonnen Treibstoff dabei und können so gut wie überall hingesteuert werden. Der Filmhersteller Kodak hat die elektronischen Kameras entwickelt, die eine Auflösung von bis zu 10 Zentimetern erreichen. Mit dieser Technik lässt sich zum Beispiel erkennen, was für Waffen ein Mensch trägt oder das Autokennzeichen eines Firmenwagens. Der Nachteil aller Satelliten, man muss sie lenken und in Position bringen und dabei kann wertvolle Zeit verloren gehen. Der Nachrichtendienst schluckt inzwischen so viele Informationen pro Minute, dass die Auswerter nicht mehr nachkommen. Und deshalb konzentriert man sich seit einigen Jahren auf bestimmte Felder, um nicht völlig in der Datenflut unterzugehen. Das reicht von der elektronischen Überwachung von Drogendealern in Mexiko über Terroristen im Nahen Osten, die aufgespürt und vor Gericht gestellt werden konnten, bis hin zur Industriespionage. Denn was viele nur ahnen und die NSA natürlich nicht zugibt, man spioniert auch schon mal ausländische Firmen aus, um der eigenen Industrie Wettbewerbsvorteile zu verschaffen.
Gunnar Schulz-Burkel über die Bemühungen der NSA. Was mit und im Internet mittlerweile aber alles passiert, scheint trotzdem unbeherrschbar. Das hat auch der Ausfall des sozialen Netzwerks Facebook gestern gezeigt. Stunden gab es Probleme, Ursache ungeklärt, Softwarefehler heißt es. Ist das Virus oder nicht? Offensichtlich hat die Menschheit da der Faszination Internet zu einem Zeitpunkt nachgegeben, als weder deren Faszinierendes noch das bedrohliche Potenzial wirklich abzusehen war. Alles im Wunderland droht gerade die Königin, die so leidenschaftlich gerne Köpfe abhackt. Nein, abhackt.
Voraus marschierten 10 Soldaten. Sie trugen Lanzen mit einem schwarzen Kleeblatt an der Spitze. Und alle sahen genauso aus wie die Gärtner. Rechteckig, platt und mit Armen und Beinen an den 4 Ecken. Dahinter kamen 10 Kammerherren, 2 und 2 wie die Soldaten. Aber ihre Kleider waren über und über mit roten Karos besetzt. Nach diesen kamen die königlichen Kinder. 10 niedliche Knirpse tanzten vergnügt daher, immer Hand in Hand, und auf ihren Kleidern waren lauter rote Herzen. Dann folgten die Gäste. Fast nur Könige und Königinnen. Doch unter ihnen entdeckte Alice das weiße Kaninchen. Es redete aufgeregt mit diesem und jenem, lächelte geschmeichelt über jede Bemerkung und übersah im Vorbeigehen Alice völlig. Nun folgte der Herzbube. Er trug feierlich auf einem roten Samtkissen die Krone. Und schließlich, am Ende des Zuges, kamen der Herzkönig und die Herzkönigin.
Jetzt wird es gefährlich für Alice. Wie gefährlich, das erfahren Sie später. Trojaner und Achillesfersen, der Weltkrieg im Internet, HR2 Kultur der Tag. Wir sind weit entfernt vom Cyberwar. Das haben wir bis jetzt beruhigenderweise gehört. In der Wirtschaft läuft der Cyberkampf allerdings auf Hochtouren. Da spioniert auch schon die NSA, nicht nur für die militärische Sicherheit der USA. Die Wirtschaftsspionage kann auch schon mal passieren bei der NSA, dem amerikanischen Nachrichtendienst. Dr. Hans-Joachim Schmidt von der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, guten Tag.
Ja, guten Tag.
Sind die Konfliktlinien mittlerweile vielleicht ohnehin immer weniger an territoriale Grenzen gebunden? Geht es viel stärker um Märkte?
Das ist sicherlich ein sehr gewichtiges Argument für Wirtschaftsspionage, und da werden auch zunehmend Computer und das Internet dafür genutzt. Und Hacker können also ihr Wissen, das sie für das Einbrechen in Firmennetze erworben haben, gewinnbringend vermarkten, wobei man durchaus sehen muss, dass es in unterschiedliche Richtungen vermarktet wird. Es kann natürlich einmal in das Feld der Kriminalität abwandern. Es kann aber auch dazu dienen, eben Sicherheitsfirmen zusätzlich zu beraten und deren Wissen und deren Schutzmöglichkeiten zu verbessern.
Das heißt, man kann auch so eine Lücke ausspionieren und sie dann auf dem Markt anbieten und gucken, wer zahlt am meisten, die Firma oder die Sicherheitsfirma.
Genau so ist das, ja. Und das passiert durchaus.
Aber an sich ist doch Wirtschaftsspionage nichts Neues. Nur weil es jetzt das Internet gibt, geht das ja nicht, ja, vielleicht geht es ein bisschen anders von der Hand, aber es geht nicht jetzt wirklich los.
Das ist sicherlich richtig. Wirtschaftsspionage ist so alt, wie es Wirtschaftsfirmen gibt und Wirtschaft eben durch Know-how versucht, ihre Produkte zu verbessern und eben auch sich auf dem Markt besser aufzustellen. Und Konkurrenzfirmen haben dann natürlich ein Interesse, dieses Know-how zu bekommen, um gleichfalls an dem Erfolg solcher Firmen teilzuhaben oder vielleicht sogar das Produkt noch zu verbessern. Und das passiert natürlich weltweit tagtäglich, und man muss auch sehen, dass Wirtschaftsspionage von einigen Ländern durchaus als Instrument benutzt wird, um die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Also insbesondere China und Russland nutzen offensiv dieses Instrument und natürlich auch im Internet.
Das heißt, das sind so die Großmächte, die in diesem Bereich unterwegs sind, oder wer ist das noch, Herr Schmidt?
Ja, ich würde sagen, das sind sicherlich die bekanntesten Mächte, China und Russland, die versuchen, nicht nur über das Internet, natürlich auch über die traditionellen Formen der Wirtschaftsspionage an zusätzliches Know-how zu kommen.
Wie machen die das und mit welchem Ziel? Nehmen wir uns China mal raus.
Nun, China wird versuchen, wenn es bestimmtes Know-how haben will, gezielt an die Firma zunächst heranzutreten. Wenn das nicht gelingt, eben gezielt versuchen, möglicherweise auch über das Internet an Informationen zu kommen. Und hier sind natürlich insbesondere mittlere und große Firmen, die also auch weltweit tätig sind, bedroht und müssen sich vermehrt und verbessert gegen solche Hackerangriffe schützen. Mhm. Kleinere Firmen oder kleinere Betriebe, die sind davon nicht betroffen. Die sind eher von der traditionellen Computerkriminalität betroffen, wo also Leute versuchen, an Online-Konten und diese Daten zu kommen, um sich halt in Besitz der Geldmenge auf diesen Konten zu bringen.
Aber welche Bereiche sind da aus chinesischer Perspektive besonders interessant? Welche Branchen?
Das kann ich aus meiner Sicht hier jetzt nicht beantworten. Da müsste man sicherlich Wirtschaftsfachleute dazu interviewen. Die können sicherlich darüber mehr Auskunft geben, in welchen Bereichen hier besonders China und auch Russland tätig werden.
Aber es ist nicht nur Produktpiraterie, also dass man wissen will, wie jemand irgendwie etwas baut, ein Auto baut oder ähnliches. Das wird ja auch erforscht. Es geht schon auch um Rohstoffsicherung oder sowas?
Das kann natürlich mit dazugehören, genau, dass man auch da versucht, Computer auszuforschen, insbesondere vielleicht auch Regierungscomputer oder Computer von wissenschaftlichen Instituten, um hier Know-how zu bekommen, das einem hilft, dann in Zukunft die eigene Rohstoffversorgung besser zu sichern, keine Frage.
China, Amerika, Russland, all diese Großmächte sind unterwegs im Internet und betreiben Wirtschaftsspionage und sicher auch noch viel mehr. Dr. Hans-Joachim Schmidt von der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, herzlichen Dank.
Ja, bitteschön.
Wenn es um Industriespionage, Wirtschaftsspionage geht, dann spielt das Internet also unverrückbar eine sehr große Rolle. Schließlich läuft ja auch ein Großteil des Handels mittlerweile über Datenautobahnen, auch des Börsenhandels. Und gelegentlich wird man auch auf dem digitalen Parkett der Geister nicht Herr, die man rief.
New York, 6. Mai 2010. Um 14.43 Uhr Ortszeit stürzen an der Börse die Kurse von mehreren hundert Aktien ab. New York, 29. Juni 2010, 13 Uhr. Der Kurs der Citigroup-Aktie verliert nach Panikverkäufen 17%. Ein einzelner Verkäufer soll mit einer besonders großen Börsenorder, die er später storniert hat, eine Kettenreaktion ausgelöst haben. London, 24. August 2010. Gegen 14 Uhr rasen die Kurse einiger Aktien überraschend in die Tiefe. Zuletzt traf es die Warenterminbörse in Chicago am 13. September. Die Börsenbetreiber wollten Computersysteme testen und leiteten Order versehentlich in die Handelssysteme. Innerhalb von 6 Minuten wurden Ölkontrakte fast 30% teurer. Vollautomatische Computerprogramme machen heute den Handel an den weltweiten Börsen weitgehend unter sich aus. Computer handeln an elektronischen Computerbörsen mit anderen Computern. In den USA werden 73% aller Aktienumsätze von Maschinen initiiert. An der deutschen Börse bringt der automatisierte Handel 40-50% der Börsenumsätze. In Millisekunden kaufen und verkaufen die Computer tausende Aktien. High-Frequency-Trading heißt das ultraschnelle Monopoly. Computer versuchen, kleinste Kursunterschiede zwischen verschiedenen Börsenplätzen auszunutzen. Milliardensummen werden durch Systeme hin und her gejagt. Mehr Liquidität, bis es kracht. So wie am 6. Mai 2010 in den USA. Computer versuchten, Kursdifferenzen zwischen verschiedenen Börsenplätzen auszunutzen. Sie verkauften massenweise Aktien an der New Yorker Börse, wo die Kurse scheinbar deutlich höher als an anderen Börsen waren. Tatsächlich gab es diese Kursdifferenzen aber nicht. Sie beruhten auf verzögerten Daten. Die Programme konnten das aber nicht erkennen, da die Börsensysteme die Daten erst bei der Übermittlung mit einem elektronischen Zeitstempel versahen. Denkbar ist auch, dass sich am Anfang der Kette ein Investor vertippt und aus Versehen deutlich mehr Aktien als beabsichtigt zum Verkauf gestellt hatte. Solche Fehlorder heißen Fat Finger Trade, da Händler mit dicken Fingern leichter die falsche Tastaturtaste erwischen. Den massenhaften Verkaufsaufträgen an der New Yorker Börse standen am 6. Mai viel zu wenig Käufer gegenüber. So lösten die Verursacher eine Abwärtsspirale aus. Um 15 Uhr war der Spuk vorbei. Aber innerhalb von 17 Minuten hatten sich 862 Milliarden Dollar in Luft aufgelöst, hatte der Leitindex Dow Jones knapp 1000 Punkte verloren.
Dumm gelaufen, kann achselzuckend sagen, wer dabei nicht geschädigt wurde. Schließlich hat sich ja auch irgendwie immer alles wieder halbwegs gerichtet. Bei Alice im Wunderland ist das nicht so richtig sicher, denn jetzt kommen sie, der Herzkönig und die Herzkönigin.
Alice wusste nicht recht, ob sie sich vielleicht wie die Gärtner platt auf den Boden werfen sollte. Sie hatte zwar noch nie von so einer Vorschrift gehört, doch sie fragte sich entschieden, wozu macht man einen Umzug, wenn die Leute alle auf dem Bauch liegen und nichts davon sehen? Also blieb sie stehen und wartete. Als der Zug bei ihr ankam, hielten alle und starrten sie an. »Wer ist das?« rief die Königin streng. Der Herzbube, an den die Frage gerichtet war, verbeugte sich nur und lächelte verlegen. »Idiot!« schrie die Königin mit einer verächtlichen Kopfbewegung. Dann wandte sie sich an Alice und fuhr sie an. »Wie heißt du, Kind?« »Alice, bitte, Eure Majestät«, sagte Alice sehr artig. Aber sie dachte sich, »das sind ja nur Spielkarten, vor denen muss ich mich nicht fürchten.« »Und wer sind die da?« schrie die Königin und zeigte auf die drei Gärtner unter dem Rosenbaum. Weil sie auf dem Bauch lagen, war nur das Muster auf ihrer Rückseite zu sehen, das bei allen Spielkarten gleich ist. So konnte sie nicht feststellen, ob es Gärtner, Soldaten, Kammerherren oder drei von ihren Kindern waren. »Woher soll ich das wissen?« sagte Alice und war über ihren Mut selber erstaunt. »Und es ist mir auch egal.« Die Königin wurde vor Wut puterrot, starrte sie einen Augenblick bitterböse an, dann kreischte sie. »Hackt ihr den Kopf ab!«
Tja, wir wissen nicht, wie es mit Alice weitergeht. Natürlich wissen Sie es, aber im Fall der Hacker, die den Computervirus Stuxnet auf Steuerungssysteme von Industrieanlagen losgelassen haben, weiß es wirklich niemand. Der Weltkrieg im Internet, der Tag in HR2 Kultur. Mittlerweile dürfen wir wohl ein Fragezeichen hinter unseren Titel setzen. Also zumindest Teilentwarnung. Von Cyberwar kann man nicht sprechen, wie wir bis jetzt gehört haben, also von einem ausschließlich im virtuellen Raum stattfindenden Konflikt. Aber auch das haben wir gehört. Ohne Cyberspace, ohne Internet läuft heute auch kein Konflikt mehr ab, ohne Spionage und Informationsbeschaffung, zumindest auch im Netz. Und wo liegen die wirklichen Risiken? Dr. Miriam Dunn, Expertin für Cyberrisiken an der ETH Zürich, guten Tag.
Guten Tag.
Frank Rieger hat zu Beginn der Sendung vom digitalen Erstschlag gesprochen, der durch diese neue Schadsoftware im Iran erfolgt sein soll. Sind Sie alarmiert?
Jein, wie man so schön sagt. Ich denke, es ist schon etwas Neuartiges. Das hat er auch schön dargestellt, also gerade wie das Ding aussah, was es gemacht hat. Aber ich glaube doch nicht, wie die anderen Redner das auch schon gesagt haben, dass wir jetzt mehr Angst haben müssen, dass wir irgendwelche katastrophalen Kriege im Cyberspace stattfinden werden. Daran glaube ich aus diversen Gründen nicht. Viele Dinge sind auch schon angesprochen worden, besonders die Absicht der Akteure, das fand ich eigentlich besonders schön.
Kennen Sie denn solche Warnungen? Also ist das für Sie bekannt, dass ja, vor dem Cyberwar gewarnt wird?
Ja, das ist in den USA mindestens schon seit Mitte der 90er Jahre sehr häufig der Fall. Es gibt diverse Akteure, die sehr gerne und sehr häufig über Cyberkrieg sprechen und davon warnen. Ich glaube, Sie haben es auch schon angesprochen, es gibt natürlich auch gewisse Akteure, die ganz konkret Geld verdienen können mit solchen Ängsten. Und ich glaube auch allgemein in der Sicherheitspolitik ist nichts Besonderes, dass man über apokalyptische Endszenarien nachdenkt. In der Cybergefahr ist es einfach noch zusätzlich so, dass man zusätzliche Unsicherheiten hat über das Wer, Wie, Was, Woher. Es ist eine grenzenlose Gefahr, sie ist unsichtbar und man weiß sehr wenig darüber. Deswegen ist es nicht erstaunlich, dass sehr viele Ängste da sind.
Also das ist so ein Reflex auch, wenn man das so nicht richtig einschätzen kann, dann reagieren viele erstmal so ein bisschen besorgt oder setzen sich auch schnell drauf. Ich finde, das ist ja auch ein schreckliches Szenario, wenn man sich vorstellt, dass eben Stromversorgung, Verkehrsleitnetze, Staudämme wirklich eben durch Hacker in irgendeiner Form komplett außer Betrieb gesetzt werden können oder eben geöffnet werden, also Wassermassen irgendwo hinunterfließen, ist eine schreckliche Vorstellung. Aber wenn Sie sagen, soweit sind wir noch nicht, das ist keine wahre Bedrohung im Moment, wo sagen Sie denn als Expertin für die Cyberrisiken, wo liegen die wirklichen Risiken?
Ich glaube, es wurde auch bereits erwähnt von Vorrednern, wir sehen viel Cybervandalismus, das heißt, dass eigentlich das Zerstören von Webseiten, das Stören von Webseiten, wir sehen Internetkriminalität in verschiedensten Formen und wir sehen die Industriespionage mit Hilfe von Computern. Das sind Phänomene, die absolut klar erkennbar sind und die da sind und gegen die man selbstverständlich auch vorgehen muss,
und das ist
weil
sie
Schaden anrichten.
Das ist in der Verantwortung der Bürger und der Firmen oder des Staates?
Ja, ich würde sagen, alle drei haben eine gewisse Verantwortung. Und es ist natürlich nicht ein sehr einfaches Thema und es ist nicht sehr einfach, dagegen vorzugehen. Deswegen sieht man auch, dass noch sehr viel zu tun ist. Jeder Bürger hat natürlich eine gewisse Verantwortung dafür, dass er seine eigenen Maschinen schützt, weil diese Maschinen können benutzt werden, um Attacken zu fahren gegen andere Maschinen, wenn sie nicht gut geschützt sind. Die Privatwirtschaft ist natürlich meistens wirklich an der Front dieser Angriffe. Also sie haben ganz konkrete Ausfälle. Sie sind auch häufig diejenigen, die für die sogenannten kritischen Infrastrukturen dann zuständig sind. Das heißt, der Staat hat ein Interesse daran, dass gewisse Firmen, die in Sektoren sind, die er als kritisch ansieht, dass die eine höhere Sicherheit haben, als sie es teilweise haben. Und der Staat kommt dann häufig eigentlich dann zum Zug, wenn es darum geht, diese Firmen dazu zu bringen, mehr Sicherheit zu implementieren, oder hat eine Dialogfunktion, also er versucht, Informationen zu kriegen, wo überhaupt die Schwachstellen sind und die Gefahren, weil das weiß er teilweise nicht. Und die Privatwirtschaft hat ein Interesse, teilweise geheimdienstliche Informationen vom Staat wiederum zu erhalten, um auch eine Einschätzung der Gefahrenlage machen zu können.
Mhm.
Und so sieht das eigentlich aus. Also es ist relativ komplex, es sind sehr viele Akteure im Spiel.
Die aber irgendwie auch zusammenarbeiten müssen, weil auch eine Nation kann ja nachhaltig gefährdet oder geschwächt werden, wenn zu viel Wirtschaftsspionage gelingt auf dem eigenen Terrain. Aber gleichzeitig hat man doch das Gefühl, die Abwehrstrategien hinken immer ein bisschen hinterher. Also ich weiß nicht, wie das bei Stromversorgern oder Industrieanlagen ist, aber kann man denn eigentlich sagen, ja, man kommt da schon mit der Bedrohung? Oder ist es nicht immer so, dass da erst eine Attacke ist, dann wird der Virenschutz entwickelt und dann wartet man wieder auf die nächste Attacke?
Ja, das ist leider in den meisten Fällen tatsächlich noch so. Es gibt Bemühungen, Programme zu entwickeln, die eben eher auf abnormales Verhalten in Netzwerken schauen, also nicht eine bestimmte Signatur eines Viruses dann suchen gehen, sondern wirklich eigentlich im Moment einer Attacke reagieren könnten. Man ist aber auch dazu übergegangen, sehr viel mehr von Resilienz zu sprechen. Und das ist eigentlich ein Begriff, der eigentlich gar nicht mehr davon ausgeht, dass man Attacken abwehren kann. Der aber, also in diesem Konzept versucht man, wenn eine Attacke stattgefunden hat, ein System so herzustellen, dass es möglichst schnell wieder normal läuft. Und im Grunde genommen geht man davon aus, dass man die Attacken nicht abwehren kann und deswegen eigentlich diese Verschiebung hin zur Wiederherstellung des Systems in möglichst kurzer Zeit.
Was ja auch häufig funktioniert. Jetzt gibt es einen Vorschlag des Bundesdeutscher Kriminalbeamter, die sagen, wenn doch jetzt eine Gefahr aus dem Internet für Deutschland zum Beispiel drohen würde, dann könnte man das Internet doch einfach sofort schnell abschalten. Auch in den USA gibt es schon entsprechende Gesetzentwürfe. Würden Sie sagen, ja, das ist ein realistischer Vorschlag?
Also ich halte das für einen katastrophalen Vorschlag. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es möglich ist. Also erstens ist mal so die Möglichkeit, ich glaube nicht, dass man das kann. Das zweite ist, das würde eigentlich das ganze Vertrauen in das Internet massiv schwächen. Und eben gerade, ich glaube, einer der Vorredner hat auch die Banken angesprochen, wir sind alle so abhängig von funktionierenden Netzwerken, und zwar jederzeit, dass das katastrophale Wirkungen haben könnte, weil der Ausfall des Internets, es gibt Schätzungen, nur schon 3-4 Minuten gäbe enorme volkswirtschaftliche Schäden. Deshalb würde ich hoffen, dass das nie umgesetzt wird, diese Ideen.
Cyberdefense, die Abwehr ist das Wichtigste, sagt Dr. Miriam Dunn, Expertin für Cyberrisiken an der ETH Zürich. Ganz herzlichen Dank, schönen Abend noch. Und wir sind normalerweise auch abhängig von guten Leitungen. Da ist was schiefgelaufen mit der Festnetzleitung, deswegen Entschuldigung, das war die Handyleitung. Man könnte also den Eindruck bekommen, wir sind der digitalen Welt mittlerweile ausgeliefert, auch wenn im Laufe der Sendung deutlich geworden ist, dass wir uns noch nicht im Cyberwar befinden. Es ist doch deutlich geworden, dass der Cyberspace entscheidender Bestandteil von Konflikten, Informationskriegen und Kämpfen um die wirtschaftliche Macht geworden ist. Noch nicht mal abschalten geht da. Zumindest gilt das für das Internet. Wir, die kleinen Rädchen im weltweiten technischen Wahnsinn. Wir können noch abschalten. Jan Eggers verrät Ihnen, wie.
Einer der nervigsten Techniktrends ist das Eindringen der elektronischen Bildschirme in den öffentlichen Raum. Seit Fernseher so flach sind wie ein Bild, haben sie Platz noch in der verwinkelsten Bar und rauben uns Nerven, weil wir halt doch immer dahin starren, wo es zappelt. Das ist unser Primatenhirn, es ist halt so konstruiert. Aber Gegenwehr ist möglich mit TV Be Gone. Das Schlüsselanhänger große Gerätchen ist im Prinzip eine Universalfernbedienung mit einem einzigen Knopf und der ist zum Ausschalten. Wann immer Sie diesen Knopf drücken, sendet TV Be Gone an alle Fernseher im Raum einen unmissverständlichen Abschaltbefehl. Mit TV Be Gone wird die Sportsbar wieder zur Kneipe. Den Gedanken, mit einem zweiten Knopfdruck gleich noch alle Handys in der Umgebung auszuknipsen, sollten Sie sich allerdings abschminken. Handy-Störsender gibt es zwar auch, sie sind allerdings streng verboten. Ehe Sie sich also durch einen Eingriff in den Sprechverkehr strafbar machen, hier die straffreie Alternative. Hightech-Ignoranz. Mit den richtigen Geräten können Sie Ihre Umgebung zumindest akustisch abschalten. Sogenannte Gegenschallkopfhörer blocken mithilfe einer raffinierten Auslöschungstechnik Umgebungsgeräusche ab. Schließen Sie daran noch einen MP3-Spieler und eine Videobrille an und Sie sind für die Welt nicht mehr zu erreichen. Und für die Generation Facebook gibt es natürlich einen Webdienst. Über suicidemachine.org können Sie Ihre Online-Existenz Selbstmord begehen lassen, kappen automatisch sämtliche Verbindungen in Facebook, Twitter, Xing und Co. Und endlich haben Sie wieder ein Leben außerhalb des Web 2.0. Die Technik bietet auch handliche Lösungen für das Komplementärproblem, dass wir ja nicht überall zur gleichen Zeit sein können. Das Babyphone und seine multimedialen Weiterentwicklungen sind so ein Fall. In den USA zum Beispiel ist ein lebhafter Markt für sogenannte Nannycams entstanden. Kleine Spionagekameras mit Netzanschluss, mit der Mittelklasse Papis und Mamis überprüfen können, dass die puerto-ricanische Tagesmutter dem Nachwuchs nicht etwa Arbeiterlieder einbimst oder sonst irgendwie verhaltensauffällig wird. In Deutschland setzen sich derartige Technologien außerhalb von Discountmärkten erst langsam durch, wobei durchaus ethisch korrekte Anwendungsfälle existieren, etwa um den fressenden Hund zu erziehen. Wenn das Tier ein paar Mal per Videoüberwachung zur Ordnung gerufen wurde, frisst es nie wieder in ihrer Abwesenheit das Dekoobst vom Couchtisch. Überhaupt entwickelt die Technik parallel zu fast jeder neuen Bedrohung ein Gegenmittel. Dass die gottverlassenen Telefonmarketingfirmen verstärkt auf Sprachcomputer setzen, um uns die Abendruhe zu rauben, das hat zur Entwicklung intelligenter digitaler Anrufbeantworter geführt. Die schicken unbekannte Nummern sofort und ohne Aufhebens auf die Mailbox, wo wir sie dann löschen. Computer telefonieren nur noch mit Computern und wir haben frei.
Also schalten Sie ab, was Sie abschalten können, nur nicht HR2. Uns finden Sie natürlich auch im Internet hr2.de, das uns Dinge wie den Livestream oder Podcast ermöglicht. Es ist eben doch nicht alles schlecht. Das war der Tag für heute und für diese Woche gleich hier in hr2 Kultur die Hörbar. Morgen an dieser Stelle hr2 kontrovers. Schluss jetzt, die Renaissance der Bürgerbewegung heißt es dann, ab 18.05 Uhr hier in hr2 Kultur. Das Tagteam dieser Woche verabschiedet sich, Oliver Glab, Barbara Henke, Rainer Weber und Markus Hürtgen. Ich heiße Karin Fuhrmann und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
HR2 Kultur Podcast.
Nachhören jederzeit und so oft Sie wollen.
Der Tag. Gebühren für gutes Programm.